Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an digitale Nomaden oder Online-Selbstständige denke, dann sehe ich die meisten Leute tatsächlich immer im Winter in Richtung Thailand, Indonesien, vielleicht auch Vietnam, also allgemein in den asiatischen Raum fliegen, um dort einfach eine geile Zeit zu haben. Und ich bin ja tatsächlich so ein Stück weit das Gegenteil, denn ich bin ganz, ganz viel in Europa unterwegs. Und heute hatte ich tatsächlich zwei Interviewgäste bei mir im Interview, die beide Seiten erlebt haben. Unter anderem den asiatischen Raum als digitale Nomaden, aber auch den europäischen Raum. Denn ich finde tatsächlich, per se wird Europa teilweise ein Stück weit unterschätzt für digitale Nomaden. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Wie Nina und Tom darüber denken, das wirst du in dieser Podcast-Folge einmal erfahren. Nina und Tom sind vom Account Travel Optimizer und wie schon gesagt, die beiden sind ganz, ganz viel schon unterwegs gewesen und sind beruflich sogar als Travel-Blogger unterwegs oder als Reiseblogger. Und in dieser Podcast-Folge haben wir einmal darüber gesprochen, was letztendlich die Vorteile vielleicht von Europa sind, was vielleicht aber auch Nachteile sind, wenn du als digitaler Nomade in Europa unterwegs bist, warum der asiatische Raum so begehrt ist und was du definitiv beachten solltest, wenn du als digitaler Nomade unterwegs bist. Und ich möchte eine Sache hier schon mal vorwegnehmen. Manche Sachen klingen ein bisschen kritischer, als sie letztendlich sein sollen. Denn wir haben uns heute wirklich mal bewusst darauf fokussiert, so vielleicht auch ein paar Nachteile von Asien und Co. letztendlich mitzubringen, wenn es um das Thema digitale Nomadentum geht. Denn die ganze schöne Glitzerwelt, wie toll Asien und Co. ist, das siehst du ja auf Instagram eh schon tagtäglich. Und hier wollen wir einfach mal ein bisschen mit Real Talk reinstarten. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir hier per se irgendwas schlecht reden. Es geht am Ende des Tages immer um dich, deine eigenen Erfahrungen, deine eigenen, ja, Einschätzungen, deine eigenen Vorlieben vor allen Dingen auch. Und deswegen, ja, lass heute mal mit den Erfahrungen von Nina, Tom und mir, ja, dir so eine Einschätzung geben. Lass das auf dich wirken. So kannst du dir ein ganzheitlicheres Bild machen. Genug geredet von mir. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und wir hören uns dann am Ende wieder.
Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne einen Job, der dich erfüllt?
Beim Digitalen Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind.
Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst.
Egal ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Café in Prag, der Hängematte auf Bali oder deinem Van in Portugal.
Viel Spaß beim Digitalen Nomaden Podcast. Weil die Welt unser Zuhause ist.
Ihr Lieben, ich spreche heute mit euch und ja, eine Sache, die euch ja von anderen abzeichnet, muss man tatsächlich auch sagen, im digitalen Nomadentum ist, dass ihr ganz, ganz viel Urlaub macht, in Europa und aber auch in Asien. Habe ich das so richtig auf dem Schirm? Nina, Tom, ich freue mich, dass ihr da seid.
Hallo, erstmal danke für die Einladung. Ja, genau. Also wir machen eigentlich das ganze Jahr über Urlaub, wir haben vorher reich geerbt und jetzt hopsen wir einfach von einem Hotel zum nächsten, ziehen da immer unseren Koffer mit und ab und zu klappen wir den Laptop auf und gucken uns einfach ein paar so YouTube-Filmchen an und lassen uns bespaßen. Also so sieht eigentlich unser Alltag aus.
Ist voll geil. Voll gut, weil dann haben wir ja so einen ähnlichen Werdegang. Ich habe ja auch reich geerbt. Ich klappe den Laptop meistens nicht auf, um YouTube-Videos anzugucken, sondern nur um Bilder für Instagram und Co. zu machen.
Ah ja.
So kurz
ja,
am Strand, dann mache ich ihn wieder zu und dann gehe ich an die Strandbar zurück.
So stellt man sich den Traumjob vor, so ist es aber leider nicht. Und wir sind mittlerweile auch ganz allergisch drauf, wenn zu Hause uns Freunde und Familie mal wieder einen schönen Urlaub wünschen, um ehrlich zu sein. Denn wir sind ja einfach hauptberuflich Reiseblogger und so schön das natürlich auch auf Instagram und auf YouTube oft aussieht, ist es manchmal natürlich auch anstrengend, aber dazu kommen wir vielleicht auch später nochmal.
Aber so ehrlich, glaube ich, kann man sein im digitalen Nomaden-Podcast, um den einen oder anderen schon mal den Zahn zu ziehen, dass das jetzt auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, auch wenn es natürlich einer der schönsten Jobs der Welt ist und für uns persönlich der schönste Job.
Genau.
Schön, dass wir so reinstarten konnten und hier hoffentlich mal so die eine oder andere Illusion auflösen konnten, denn das ist ja auch so ein Stück weit das, wofür wir ja auch versuchen zu stehen und immer mehr auch rauszugehen, dass dieses, hey, du musst nicht, also du arbeitest null und das Ganze passiert und das Geld landet passiv auf deinem Konto und gleichzeitig brauchst du auch gar nichts dafür tun, dass wir gegen diese Bewegung, die ja auf Social Media und Co. leider doch teilweise sehr groß geworden ist, dass wir da so ein Stück weit versuchen, dagegen zu steuern. Deswegen Dankeschön, dass ihr da mitgemacht habt.
Gut, man muss natürlich schon sagen, also man kann natürlich sicher passiv viel aufbauen, aber natürlich die ersten Jahre sind definitiv hart und dann kann man irgendwann vielleicht auch mal ernten, was man gesät hat, aber es ist jetzt nicht so, dass man gleich am Anfang erntet, ohne zu säen.
Ja. Und vor allem ist es ja auch, einer meiner Mentoren hat immer mal gesagt, passives Einkommen kommt von aktiver Arbeit. Das bedeutet, irgendwo musst du ja immer aktiv Arbeit am Anfang reinstecken. Und so ist es ja letztendlich auch als Reiseblogger mit jedem passiven Einkommen, das du letztendlich irgendwie dir erwirtschaftest. Und das, was ihr gesagt habt, und das fand ich jetzt geil, ist, dass du gesagt hast, ist der geilste Job der Welt, für dich zumindest, Tom. Das hast du ja gesagt, und zwar dass die des Reisebloggers. Magst du vielleicht mal, Tom, und danach du, Nina, vielleicht habt ihr da ja unterschiedliche Ansichten. Tom, ich lasse dir aber gerne den Vortritt. Magst du vielleicht einmal kurz mitgeben, was denn dieser Beruf des Reisebloggers bei dir denn so besonders macht? Oder warum er für dich persönlich der beste Job der Welt ist?
Also grundsätzlich geht es ja schon auch mal um so ein Thema, das einfach fast jeder Deutsche liebt, einfach das Reisen an sich und Urlaub machen. Man muss ja auch die Unterscheidung machen zwischen Urlaub und Reisen, oder wir machen die zumindest. Also Urlaub ist halt eher so, ich reise in die Türkei für eine Woche all inclusive und flack da am Strand rum und chill, und Reisen ist halt wirklich in dem Land rumkommen, mit Einheimischen in Kontakt kommen, dort die Sehenswürdigkeiten erleben, eben nicht mit einem großen Touribus irgendwie von A nach B zu fahren, sondern das einfach alles selbst zu erleben. Und ich denke mal, Urlaub und auch Reisen ist einer so der liebsten Themen der Deutschen. Da gibt es wenig, vielleicht noch der Hund oder die Katze. Aber das war es dann auch schon. Und einfach mit dem Thema an sich so zu arbeiten, ist einfach schon wahnsinnig schön. Und dann ist es auch so ein Stück weit, wenn wir eben so als Reiseblogger jetzt, nicht als Influencer, sondern als Reiseblogger, dann unsere Reisen auch später aufschreiben auf dem Blog und halt einfach andere unsere Artikel dann auch lesen und mit Hilfe unserer Tipps dann auch eine coole Reise planen können und dann halt so im Nachhinein auch schreiben, hey, mit euren Tipps habe ich echt geile 2-3 Wochen verbracht oder so. Und viele reisen ja dann doch auch nur einmal im Jahr, und wir können dann so einen kleinen, ja, ein kleines Stück beitragen, dass wir denen auch eine coole Zeit oder die bestmögliche Zeit da in den 3 Wochen ermöglicht haben mit unseren Tipps, dann ist es einfach schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und deshalb ist es auch ein Stück weit so der schönste, oder deswegen ist es der schönste Job der Welt, ja.
Nina, hast du dem noch was zu ergänzen?
Nicht wirklich. Vielleicht mal so, ja, wie sind wir eigentlich Reiseblogger geworden? Für uns war Reisen halt schon immer die allergrößte Leidenschaft, und wir wollten halt dann irgendwann unsere Leidenschaft zum Beruf machen. Und ich glaube, so sind wir letztendlich auch Reiseblogger geworden, weil uns die 30 Tage Urlaub im Jahr einfach zu wenig waren. Und wir haben es halt jetzt mittlerweile geschafft, dass wir im Prinzip das ganze Jahr Urlaub machen können. Urlaub ist es natürlich nicht wirklich, aber zumindest können wir reisen und viel von der Welt sehen, und es ist trotzdem unser Job. Natürlich müssen wir ein paar Bilder machen, das Ganze auch aufarbeiten, aber wir sind unglaublich dankbar, dass wir eben so viel von der Welt sehen können dadurch.
Okay. Ja, dieses, was mich noch interessiert, das sollte aber gar nicht das Hauptthema sein, weil eigentlich haben wir uns ja für ein anderes Thema entschieden. Das soll ja nicht nur um den Job des Reisebloggers gehen. Vielleicht, wenn das Interesse da ist hier in der Community, dann können wir da sicherlich auch mal noch eine 2. Folge machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber was mich noch interessieren würde, Nina, du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt eure Leidenschaft zum Beruf gemacht. So, und ich habe früher immer wieder oder auch heute oftmals immer die Sorge, wenn Leute so ihre Leidenschaft zum Beruf machen, dass diese Leidenschaft auf einmal nur noch Leiden ist. Ne? Also, dass man dann quasi nur noch sagt, so, boah, na, schon wieder. Ne? Also, dass sich das verändert. Sobald man irgendwie so sein größtes Hobby in beruflichen Kontext reinzieht, dass dieses größte Hobby auf einmal lästig wird. Wie ist das bei euch?
Ja, also, das ist wirklich lustig. Ich musste jetzt auch schon kurz auflachen, weil das habe ich tatsächlich auch schon festgestellt. Also nur weil man was hobbymäßig gerne macht, heißt es noch lange nicht, dass man da auch beruflich gut ist und beruflich drin Spaß hat. Ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich war nämlich, bevor wir mit dem Reiseblog angefangen haben, tatsächlich Ernährungsberater. Das war nämlich meine 2. Leidenschaft. Also quasi Ernährung und Reisen waren so meine 2 Leidenschaften. Und nachdem ich mit dem ersten Job nicht ganz so happy war, zumindest nicht fürs restliche Leben, habe ich ja gesagt, ich will eine Leidenschaft zum Beruf machen. Und da habe ich ja ganz schnell gemerkt, okay, das ist es jetzt nicht als Beruf. Also das hat nicht gepasst. Da wurde die Leidenschaft tatsächlich so zerstört und irgendwann wurde es eher mehr Leiden. Zum Glück war das jetzt beim Reiseblocken nicht so oder beim Reisen an sich. Wobei man natürlich auch da sagen muss, Beruf ist was anderes oder das zu beruflich zu machen, ist dann was anderes wie als Hobby.
Ja, also wir müssen da auch immer uns wieder ein bisschen dran erinnern, okay, warum haben wir das Ganze gemacht und wir lieben doch das Reisen und wir ertappen uns dann schon auch dabei, dass wir uns auch mal anzicken, während wir zum Beispiel Content erstellen oder dann sagen, okay, aber eigentlich müssten wir jetzt, um das schönste Licht einzufangen, morgen zum Sonnenaufgang da stehen und nicht erst zur Mittagshitze oder so. Und wir versuchen da aber immer eine ganz gute Balance zu finden. Also vor allem jetzt bei der Weltreise, die wir ja gemacht haben, war es uns wichtig, okay, wir haben da hart drauf hingearbeitet auf die Weltreise. Das ist jetzt, wir wollen das machen, wir wollen auch Content da produzieren und Reisetipps weitergeben, aber wir versuchen, den Druck rauszunehmen, dass wir den 10. Strand auch noch unbedingt sehen müssen oder immer alles abdecken müssen. Zum Beispiel können wir ja gar nicht komplett Kolumbien bereisen. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir gehen es lockerer an, wir bereisen Kolumbien so, wie wir es wollen und wir stellen unsere Tipps und unsere Route, alles, was wir erlebt haben, auf den Blog und das hilft auch schon jemandem weiter. Wir müssen nicht mehr alles allumfassend machen. Aber natürlich ist es jetzt auch so, dass wir trotzdem versuchen, natürlich auch gute Reiseblogger zu sein. Also heißt, auf Sizilien oder auf Sardinien haben wir uns natürlich viele Strände angesehen, um dann zu entscheiden, okay, was ist der schönste Strand, wenn jemand jetzt nur eine Woche oder zwei Wochen Zeit hat, um dort Urlaub zu machen, welchen Strand können wir ihm empfehlen? Also wir versuchen, ist jetzt schwierig ausgedrückt, aber ich hoffe, ich habe es irgendwie verständlich erklärt, dass wir versuchen, die Mischung zu finden zwischen, okay, wir wollen gute Reiseblogger sein und viel sehen, um abzuwägen, was ist schön.
Und das Berufliche und halt noch ein bisschen das Hobby trotzdem pflegt. Also, dass man halt nicht nur das als Arbeit sieht. Also tatsächlich hatten wir da auch schon mal eine Phase, da war dann Reisen tatsächlich eher so wie Arbeit. Und so soll es ja irgendwie dann auch auf keinen Fall sein. Und da geht dann schon von der Leidenschaft ziemlich viel verloren, um wieder auf deinen Vergleich von Anfang zurückzukommen.
Also ja, man muss da aufpassen, aber wir versuchen vor allem jetzt bei dem Beruf als Reiseblogger da eine gesunde Mischung zu finden.
Und es hilft natürlich, wenn du schon mal wirklich eine Leidenschaft hast und das als Hobby hast, das gibt halt schon mal Antrieb. Aber wie du schon gesagt hast, ist ja eigentlich gar nicht das Thema der Podcast-Folge.
Und ich glaube auch, da muss man auch so realistisch sein und so ehrlich sein. Wahrscheinlich gibt es bei euch auch Tage, die mal besser sind und mal schlechter sind. Na, also so wie in jedem anderen Beruf auch. Aber ich glaube, worauf es ja wirklich drauf ankommt, ist ja tatsächlich diese Mischung zu haben und zu sagen, hey, im Großteil meiner Zeit habe ich tatsächlich auch Spaß an meinem Job. Ich gehe dafür auf, ich brenne dafür, ich denke gerne darüber nach, weil das passiert zwangsläufig in der Selbstständigkeit, weil so geht es mir ja auch. Ne? Ich denke sehr, sehr viel an mein Business, an meine Selbstständigkeit, an meine Kunden und alles drum und dran. Und so geht es euch ja sicherlich auch, dass ihr wahrscheinlich ganz, ganz viel denkt, was können wir noch Besseres machen, wie können wir uns weiterentwickeln, wie können wir aber auch für unsere Leser noch mehr Mehrwert raushauen. Ne? Also, und da sollte natürlich schon dieser Spaß und diese Freude auch da sein.
Genau.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein Teil für eine Extra-Folge. Ich sehe schon, wo das Ganze hinführt jetzt weit. Denn eigentlich haben wir ein anderes Thema mitgebracht. Möchte ich noch nicht vorwegnehmen. Hat man vielleicht, oder hat man sicherlich auch schon im Intro gehört. Ihr habt aber gesagt, ihr wart in Kolumbien. Ne, da wart ihr schon. Ihr wart jetzt auf Sardinien, auf Sizilien. Ich weiß, ihr wart in Asien, wenn mich nicht alles irrt. Das bedeutet, ihr seid schon sehr, sehr viel rumgekommen. Innerhalb von einem Jahr. Habe ich das so richtig auf dem Schirm bei euch beiden?
Genau. Also unsere Weltreise ist gestartet in Peru, Bolivien. Dann waren wir in Chile, auf den Galapagos-Inseln, in Kolumbien, Costa Rica, Mexiko, Hawaii und sind dann rüber nach Asien, waren da lange 2 Monate in Indonesien unterwegs und waren vorher aber auch schon mal in Thailand, Singapur. Also wir sind schon viel gereist und dann aber im Sommer wieder zurückgekommen nach Europa.
Also man muss sagen, gereist sind wir vorher auch schon viel, aber da haben wir quasi Arbeit, also wir haben nicht in den Ländern auch gearbeitet, um dann langsam auf das Thema zu kommen, sondern erst seit unserer Weltreise letztes Jahr im September haben wir auch wirklich quasi Reisephasen mit Arbeitsphasen vor Ort verbunden und das digitale Nomadentum quasi so richtig gelebt.
Geil. Ganz kurze Zwischenfrage, wo hat es euch bisher am besten gefallen von all dem, was ihr bereist habt als digitale Nomaden? Also ich definiere jetzt digitale Nomaden mal so. Weil da gibt es ja 4 Millionen verschiedene Definitionen und da gibt es 22 Unterkategorien. Aber ich zum Beispiel sage, ihr könnt einfach ortsunabhängig arbeiten mit Hilfe von digitalen Ressourcen. So, und das habt ihr dann letztendlich auch gemacht. Also nicht in Bezug auf Urlaub machen oder nur das Reisen, sondern in Bezug des digitalen Nomadentums. Wo hat es euch bisher am besten gefallen?
Schwierig, weil bei uns das digitale Nomadentum ja immer Reisen und Arbeiten verbindet. Und ich würde sagen, reisetechnisch quält es uns außerhalb von Europa am besten. Und arbeitstechnisch würde ich aber sagen, definitiv in Europa.
Und habt ihr da so, so ein bevorzugtes Land? Also jetzt du, Nina, weil du hast gesagt, außerhalb von Europa. Hast du so reisetechnisch dein Lieblingsland? Oder tendierst du eher hin? Ich kann das wahrscheinlich auch verstehen, aber hast du da vielleicht so ein Highlight, so in den letzten 13 Monaten, seitdem ihr unterwegs seid? Habt ihr da irgendwie was?
Ein Land, was uns besonders fasziniert hat, obwohl ich gar nicht so der Asien-Fan bin, ist definitiv Indonesien, weil es einfach super vielfältig ist. Wir lieben das Tauchen. Indonesien bietet eine der besten Tauchgebiete der Welt. Man kann da trotzdem wandern, man hat coole Strände, coole Communities und einfach eine unglaubliche Vielfalt, ja.
Tom, würdest du das so unterstreichen?
Indonesien war definitiv oder ist für mich definitiv das schönste Land in Südostasien, zumindest von dem her, was ich bisher gesehen habe. Aber so insgesamt hat mir jetzt Südamerika reisetechnisch noch besser gefallen. Mhm. Also so Peru zum Beispiel mit Machu Picchu und den Rainbow Mountains, wo man sich einfach nur denkt, ist das jetzt wirklich real? Oder dann eben auch das angrenzende Bolivien mit der größten Salzwüste der Welt und dem Altiplano, wo du irgendwie so mit auf 5000 Meter Höhe mit dem Auto rumfährst und da sind trotzdem noch rundum Vulkane, die nochmal höher sind und Lagunen und lauter Flamingos und so. Also reisetechnisch ist das so ein bisschen das Highlight. Aber arbeitstechnisch ist es eben auch so, dass es dort nie so richtig gepasst hat. Also quasi wenn man dann, also das Reisen war immer ganz cool, aber wenn man dann eben in der Wohnung war und gearbeitet hat, teilweise war das Internet dann wieder nicht ganz so gut oder man hat halt einfach nicht so gute Supermärkte auch gehabt, weil wir kochen auch wahnsinnig gerne dann. Wir gehen nicht immer essen, vor allem wenn wir dann arbeiten, wollen wir eigentlich uns selber kochen, gesund kochen und so. Und das war schon immer so ein bisschen ein Problem. Und das hat sich jetzt, seitdem wir jetzt in Europa sind, seit Mai, sind wir quasi in Europa unterwegs und da auch an verschiedenen Orten schon immer wieder zum Arbeiten auch gewesen und reisen. Hat uns jetzt eigentlich jedes Mal besser gefallen. Da gibt's halt einfach ein Aldi oder ein Lidl und da kann man geil einkaufen.
Geil. Da hat man einfach die europäische Infrastruktur auch so ein Stück weit, ne?
Ja.
Das Gewohnte.
Ja, oder auch als wir zurückkommen, ich kann mich noch ganz gut erinnern, das Erste, worüber ich mich gefreut habe, wie ein kleines Kind, zu Hause in Deutschland mal wieder den Wasserhahn aufzudrehen und Leitungswasser zu trinken. Also das war in den ganzen fernen Reisezielen, wo wir unterwegs waren, einfach nicht der Fall. Das heißt, man musste halt entweder ständig in den Supermarkt laufen und diese 5-Liter-Kanister auch wieder in Plastik verpackt kaufen. Oder ja, irgendwie das Leitungswasser filtern noch. Aber damals hatten wir auch noch keine Filterflasche. Das heißt, es war immer schwierig und man trinkt halt die ganze Zeit Plastikflaschenwasser.
Ja. Ja, das ist tatsächlich aber auch was wir in Europa auch kennen und was wir auch viel in Europa machen, aber das ist unserem Van natürlich geschuldet. Ne? Wir haben zum Beispiel keinen Filter eingebaut, haben uns damals erstmal unbewusst dazu entschieden und mittlerweile haben wir uns bewusst dazu entschieden, das nicht noch zusätzlich zu verbauen und dann müssen wir natürlich aufgrund von verschiedenen Situationen einfach auf dieses Plastikflaschenwasser zurückgreifen, wenn wir mit dem Van unterwegs sind. Aber, so wie es schon sagt, in Deutschland, da ist schon geiler Luxus, das Glas unter den Wasserhahn zu packen und dann dort einfach mal was zu trinken. Das gibt es in Mexiko, wo wir waren, war das unvorstellbar.
Ja. Und das ist halt wirklich auch sowas, das lernt man erstmal so wertzuschätzen, wenn man auch länger dann außerhalb von Europa ist. Weil ich würde jetzt mal sagen, wie jetzt hier in Italien, da schmeckt es manchmal ein bisschen chlorig und wir haben, wie gesagt, jetzt auch so eine Filterflasche. Und dann filtern wir das noch und dann passt es auch. Grundsätzlich kann man das aber eigentlich überall trinken, ohne jetzt fürchten zu müssen, dass man eine Salmonellenvergiftung oder so bekommt. Aber wenn man jetzt eben, und wenn man mal nur so 2-3 Wochen außerhalb auf Fernreise ist, dann nervt es mit dem Plastikflaschenwasser noch nicht so. Aber wenn man wirklich monatelang immer noch nur das Plastikflaschenwasser hat und dann halt vor allem auch Das Einmalplastik mit BPA drin ist ja dann auch wieder ein Hormon oder zumindest hormonähnliche Wirkung, soll auch nicht so geil sein für die Gesundheit und so, dann schätzt man das schon sehr, wenn man einfach den Wasserhahn nur aufdrehen muss.
Ja, das stimmt. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen merken schon, in welche Richtung die Folge heute so ein Stück weit gehen möchte denn oder soll, weil ich habe euch ja quasi auf eine Story von euch letztendlich hin kontaktiert. Ich habe das nämlich auf Instagram, weil ich das gesehen, wie ihr das dokumentiert habt. Ich verfolge euch ja schon ein Stück weit länger und gucke da ja auch immer mal wieder in den Stories rein. Aber dann habt ihr zum Beispiel darüber geschrieben, dass Europa für digitale Nomaden und fürs Arbeiten teilweise auch total unterschätzt wird. Ne? Weil irgendwie, und das ist auch in meiner Welt so, alle, die irgendwie digitales Nomadentum anstreben oder leben oder lieben, die hauen im Winter immer Richtung Asien ab. Also alle, also gefühlt natürlich. Also wir haben vorher uns drüber unterhalten. Aber irgendwie Thailand, Indonesien, das sind jetzt Vietnam, ist auch sehr, sehr stark im Kommen. Aber irgendwie gehen alle darüber immer. Und ich habe gedacht so, ich bin der digitale Nomade, der bisher, und das ist jetzt ein Geständnis hier, ich war noch nie in Asien, ne? Und das für den digitalen Nomaden-Podcast ist jetzt schon ist echt krass eigentlich, muss man sagen.
Ich habe zum Beispiel einige.
Ja, richtig, glaube ich auch. So, ich brauche mich nicht wundern, wenn jetzt den Podcast keiner mehr hört. Aber es geht ja. Aber was wir haben ja zum Beispiel durch den Van und durch unseren Hund ja auch viel Europa lieben, schätzen und kennengelernt. Und da wollte ich jetzt einfach mal euch heute auch so ein Stück weit zu befragen, wie eure Erfahrung dazu war, was eben anders ist, was vielleicht auch besser ist. Erstmal vorweg, was glaubt ihr denn, warum zieht es denn so viele digitale Nomaden, Remote-Selbstständige, entweder nach Asien oder in die andere Richtung, nach Lateinamerika? So, was glaubt ihr, sind denn Gründe dafür? Warum hauen denn alle aus Europa ab? So,
das habt ihr dann haben wir uns jetzt auch eigentlich schon gefragt, also, warum das so jeder so extrem feiert.
Ja, ich glaube, einerseits natürlich wetterbedingt und auch preislich bedingt, dass viele natürlich denken, in Asien kann man sich halt doch schönere Unterkünfte leisten, jeden Tag sich das Essen gehen leisten und das Wetter ist gut. Aber auch da haben wir jetzt einfach festgestellt, dass vor allem das mit den Airbnbs beispielsweise eigentlich ein Trugschluss ist. Also ja, Unterkünfte in Asien können super günstig sein, wenn man in einem Homestay oder auch in einem günstigen Hostel unterwegs ist. Aber sobald man irgendwie eine Ferienwohnung Airbnb mit eigener Küche haben möchte, und das ein
bisschen größer, wollen, sich auch wohlfühlt, wenn man mal 2 Monate ist oder so. Ja.
Und das wollen eigentlich die meisten digitalen Nomaden, die nicht nur Urlaub machen, sondern auch reisen und arbeiten. Dann muss man sagen, ist es in Asien genauso teuer. Also wir waren wirklich
ähnlich teuer, ja.
Ja, wir waren erschrocken, wie teuer beispielsweise Airbnbs auf Bali sind. Die kosten 70 Euro aufwärts, teilweise bekommt man gar nichts unter 100 Euro die Nacht. Einfach nur, wenn man sagt, okay, ich will aber einen großen Tisch, wo ich arbeiten kann, weil ich nicht ständig in einem Café arbeiten will und ich hätte gerne eine eigene Küche. Das waren unsere einzigen 2 Ansprüche und damit taten wir uns echt schwer, was zu einem vernünftigen Preis zu finden.
Ja. Also 100 Euro ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 50 bis 70 Euro muss man locker rechnen. Und jetzt hier, wir sind ja gerade auf Sizilien, haben wir auch eine riesige Bude. Ich glaube, die hat locker 80, 90 Quadratmeter. Wir haben eine komplette Fensterfront, können hier aufs Meer gucken, auf die Liparischen Inseln, wie das was sagt. Also auch eine richtig geile Bude. So schön war es eigentlich noch nirgends. Und wir zahlen hier 50 Euro die Nacht. Krass. Also ja, es ist quasi, wie Nina schon sagt, so ein bisschen ein Trugschluss jetzt gerade beim Airbnb. Und ja, natürlich, in Asien kannst du bestimmt auch für 20 Euro wohnen und so, aber dann, ja, weiß ich nicht, dann musst du auch ordentliche Abstriche machen. Dann musst du wirklich immer in einen Café gehen zum Arbeiten oder so. Das musst du dann auch wollen und irgendwie immer auswärts essen und nie irgendwie selber kochen. Also das ist halt so, das ganze Thema, glaube ich, ist halt extrem individuell. Wir haben schon einige Leute getroffen, die halt gesagt haben, wir lieben das Wetter in Thailand, das feucht-schwüle Wetter oder schwüle-heiße Wetter, aber wir mögen das halt gar nicht. Also Nina kann das Wetter gar nicht ab und ich bin auch so, ich brauche es nicht unbedingt. So unsere Wohlfühltemperatur ist halt zwischen 20 und 25 Grad. Ja. Und ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch ist, aber wird wahrscheinlich ungefähr ähnlich sein. Dann sind das eigentlich nicht die richtigen Länder, Bali oder so, wo du halt nur mit Klimaanlage so richtig aushältst zu arbeiten. Und wenn du sobald du rausgehst, schwitzt du halt wie Sau. Ja.
Moment, also, das ist so. Ja?
Sorry? Gerne, ja, gut. Ich denke mal, das ist halt so ein ganz wichtiger Hauptgrund schon, dass halt viele digitale Nomaden dann doch das Wetter auch eher bevorzugen. Aber ich finde es jetzt eigentlich nicht, oder wir finden es persönlich gar nicht so geil. Und deswegen zieht uns da jetzt Europa überraschend mehr als irgendwie so Bali oder so.
Verstehe ich tatsächlich. Ich mache mich jetzt gerade direkt ein zweites Mal unbeliebt. Jetzt habe ich gesagt, ich war noch nie in Asien. Jetzt sage ich aber, alles über 25 Grad, für mich ist echt die Hölle. Ne? Da habe ich schon gar keinen Bock drauf. So alles drüber ist schon anstrengend, muss ich tatsächlich sagen.
Dann nur noch den ganzen Tag Pool, oder?
Ja, richtig. Nur noch Pool oder oberkörperfrei irgendwo. Aber so arbeiten muss dann tatsächlich nicht mehr sein. Und das ist ja auch was, was man auch sich eingestehen muss. Mit digitaler Nomade bist du halt nicht. Ne? Also wenn du online selbstständig bist, dann bist du ja nicht die ganze Zeit am Pool und hast die Möglichkeit und da bist du unterwegs, sondern du darfst arbeiten und das haben wir ja am Anfang schon auch einmal angeteasert und da wird es für mich persönlich ab 25 Grad ein bisschen unkomfortabel, sagen wir es mal so. Wo seid ihr jetzt? Ich würde gerne dieses Thema Europa so ein Stück weit nochmal mehr beleuchten, beziehungsweise erst eine andere Frage, die mir jetzt gerade einfällt. Und zwar, ihr habt jetzt gesagt, so 50 bis 70 Euro, wie ist dann, wenn man das bucht, also in Thailand oder jetzt in Südostasien drüben, ist ja egal wo, so 50 bis 70 Euro muss man schon rechnen. Wie ist dann aber so dieser Standardvergleich? Also ihr habt ja jetzt direkt mit 50 Euro, habt ihr jetzt hier was angeteasert, ich denke, das ist möglich, aber wie ist dann so dieser Standard in Asien, wenn man auf diese Preise rübergeht, also von der Unterkunft? Das interessiert mich tatsächlich sehr persönlich, weil, wie gesagt, ich habe da keine Erfahrungswerte. Ich war da noch nie drüben.
Also auch da können wir jetzt nur aus unserer eigenen Erfahrung sprechen.
Vielleicht habe ich nur Pech gehabt, ja. Aber ehrlich gesagt, ja.
Aber wir haben sowohl in Kolumbien waren wir länger, in Bali waren wir länger zum Beispiel auch und auch in Mexiko. Und wir haben immer festgestellt, ja, die Unterkünfte sahen auf den Bildern relativ modern aus. Also wir sind da schon ein bisschen picky, was die Unterkünfte angeht. Aber vor Ort habe ich immer irgendwo einen Painpoint gefunden. Entweder war es mir persönlich nicht so sauber genug, die Küchenutensilien waren irgendwie klebrig und dreckig, sodass ich erst einmal alles waschen musste. Das Bett war irgendwie nicht ganz so bequem und die Wände waren irgendwie zu dünn. Vor allem in Südamerika kennt man das, dass die Bauweise vielleicht jetzt nicht vergleichbar ist mit europäischen Bauweisen und dass alles sehr hellhörig ist, dass man die laute Straße von draußen hört, die Fenster dichten nicht ab. Man hört die Nachbarn, wenn das Kind schreit und so weiter. Und im Vergleich jetzt zu Europa ist es hier einfach anders. Also wir haben in Österreich schon öfter was gemietet, in Italien jetzt auch, zu Hause auch. Ja. Und da hat man kennt es ja auch von Deutschland, eine ganz andere Bauweise einfach. Die Fenster dichten gut ab. Irgendwie ist es vom Standard her einfach besser.
Ja. Also klar, man weiß jetzt wahrscheinlich auch vielleicht von früher von Urlaub, dass in Italien dann schon nochmal eine andere Bauweise ist, wie jetzt in Österreich oder Deutschland. Und ja, das ist auch so ein bisschen, aber wir sind jetzt auch erstaunt, dass wenn die jetzt modern und neu bauen, dann bauen sie es tatsächlich etwas besser und dichter, wie man das jetzt früher vom Italienurlaub kennt oder so. Und wie Dina schon eben sagt, also irgendwie hat uns die Bauweise da teilweise auch größtenteils nicht so überzeugt.
Nee. Mein Gott, wenn man jetzt nur Urlaub macht und man hat mal eine Ferienunterkunft, wo nicht alles so toll ist, dann ist es nicht so dramatisch. Aber wenn man sich dafür einen Monat eingemietet hat, dann nervt es natürlich, wenn es irgendwie zu laut ist oder das Bett zu unbequem ist oder die Klimaanlage an der falschen Stelle platziert ist, sodass man ständig im Zug arbeiten oder schlafen muss.
Ja, krass. Aber ich glaube, also ich denke, das Letzte, was wir ja auch wollen, und da möchte ich auch einmal drauf aufklären, ist das Allerletzte, ist, dass wir hier irgendwas schlecht oder gut reden wollen.
Nein, auf keinen Fall.
Einfach nur, weil ich denke, trotz allem muss man ja sicherlich auch so fair sein und das ist ja auch nicht eure Intention, ne? Das, wie gesagt, deswegen sage ich es ja einmal vorweg, wollen das hier alles nicht schlecht reden oder sonstiges. Und es hat ja sicherlich eine Daseinsberechtigung, sonst würden nicht Leute wiederholt rübergehen. Ne? Das war jetzt einfach nur so eure Einschätzung, wie das ja eure persönliche Meinung ja auch ist.
Genau, also das hatten wir, glaube ich, zu Beginn des Podcasts schon gesagt, dass das einfach super individuell ist. Also einer fühlt sich nicht gestört, wenn da irgendwie vielleicht ständig auf Bali, weil das Fenster auch nicht so dicht ist und da fährt dann ein Roller immer, der fühlt sich vielleicht von dem nicht gestört, aber ich habe mich halt von dem gestört gefühlt. Und man muss jetzt auch sagen, vielleicht wollen wir das ja jetzt auch, durch das, dass man eigentlich immer nur Positives hört, wollen wir in dem Podcast ja vor allem auch so die Gegenseite ein bisschen darstellen. Und vielleicht stellen wir es jetzt auch ein bisschen negativer dar, als es dann in Wirklichkeit ist. Beziehungsweise ist es wie ich schon gesagt habe, das ist halt super individuell. Und auch von den Preisen her, ich bin mir sicher, du bekommst auch irgendwie für 20, 25 Euro in Vietnam oder so, das ist ja so der neue Hub, der ist nochmal viel günstiger. Da kriegst du wahrscheinlich auch was Schönes für 20, 25 Euro. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel eben auf Bali, wo ja irgendwie immer jeder hin will zum Arbeiten und so, da ist es in den Hotspots und so definitiv nicht günstig. Du hast da europäische Preise. Auch beim Essen gehen hast du europäische Preise, wenn du fancy essen gehen willst, so wie man es halt aus Instagram und Co. kennt. Und da sollte halt einfach nicht so, also ich finde, da wird halt teilweise ein bisschen so ein falsches Bild gezeichnet. So wie ich jetzt quasi nur die, oder wie wir vor allem so die negativen Seiten jetzt in dem Podcast so ein bisschen beleuchten, wird halt auf Instagram nur das Positive gezeigt. Und da wollen wir halt jetzt so ein bisschen ein Gegengewicht auch darstellen. Ich glaube, weil das Positive, das kennt jeder aus Instagram und Co., aber von die negativen Seiten oder so, das sagt einem halt so jetzt vielleicht keiner. Oder hat man auch oftmals ein falsches Bild. Und wie gesagt, wenn einem die schwüle Temperatur und so nichts ausmacht und auch nichts ausmacht, ständig in der Klimaanlagenluft zu arbeiten und aus Plastikflaschen Wasser zu trinken, dann ist wahrscheinlich Bali die beste Location der Welt oder Thailand eben, wo man immer wieder gerne hin will. Aber wir sind halt so und wahrscheinlich auch ihr so, für uns ist halt nicht das Wahre. Und man soll halt irgendwie auch sehen, es geht auch anders. Man muss nicht unbedingt in Asien digital normal sein.
Und ich glaube, man kann es ja auch, so alles, was ich ja auch sage, sind ja aber auch nur noch Vermutungen. Ne? Ich war ja selber noch nicht drüben. Das bedeutet, sind das ja eigentlich nur auch so Bilder, die ich ja wahrnehme oder was ich auch bekomme oder was ich auch irgendwie denke, was dort Sache ist. Und in Europa ist es ja aber tatsächlich, in Europa ist sicherlich ja auch Herausforderungen und Thematiken zu 100%. Davon bin ich ja auch überzeugt. Da können wir super gerne auch gleich einmal in der Gegenseite auch nochmal so ein Stück weit beleuchten, was euch aufgefallen ist. Und ja, ich denke, da muss am Ende des Tages jeder auch selber sein Bild nochmal machen. Ich möchte heute einfach ja mit euch auch so ein Stück weit drüber sprechen. Europa, wo wart ihr denn jetzt bereits überall? Ihr seid seit Mai in Italien, richtig? Oder seit Mai in Europa?
Nee. Also wir sind, oder willst
ja,
du?
Wir waren dann erstmal ein Stück weit zu Hause. Wir sind ja aktuell auf Weltreise und wir haben eine Weltreise-Auslandskrankenversicherung, die es uns erlaubt, bis zu 8 Wochen im Jahr in Deutschland zu sein. Und wir wollten zumindest dann einmal bei unserer Family und bei den Freunden vorbeischauen und Hallo sagen. Das heißt, wir waren erstmal 4 Wochen als Heimatbesuch in Deutschland. Jetzt gehen gerade im Hintergrund die Kirchenglocken los. Ich hoffe, man hört es nicht.
Die hört man sogar null tatsächlich. Ich habe die ganze Zeit auch gehört, man hört gar nichts.
Aber jetzt haben wir witzigerweise ja über die gute Schallisolierung hier in Europa gesprochen. Aber es ist tatsächlich so, dass jeden Tag um 12 Uhr hier das Ave Maria Glockenkonzert losgeht und wir das sehr deutlich immer hören.
Aber das ist schön. Das ist kein Roller.
Aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht teilhaben dürfen. So, das ist der richtige Satzbau. Weil man hört wirklich gar nichts. Deswegen macht einfach ungeniert weiter.
Okay. Nee, genau. Dann waren wir nach unserem Heimatbesuch in Österreich für, ich glaube, 1,5 Monate, fast 2 Monate. Und seitdem sind wir in Italien. Wir waren erst in Norditalien, weil dann noch eine Freundin geheiratet hat in der Nähe von Verona. Waren da auch nochmal 4 Wochen zum Arbeiten. Und dann sind wir nach Sardinien runtergefahren. Dann sind wir noch mal kurz heimgeflogen für eine Hochzeit. Das ist natürlich auch der Vorteil einfach an Europa, dass man, wenn man Events hat, dass man auch mal schnell nach Hause fliegen kann für eine Woche. Dann sind wir aber wieder
ausfahren,
Dann sind wir zurückgeflogen nach Sardinien und sind dann weiter jetzt nach Sizilien und sind da jetzt auch noch mal 2 Monate zum Arbeiten und Reisen.
Genau. Und vorher waren wir halt jetzt weniger als digitale Nomade, aber halt für normale Urlaube waren wir schon in der Toskana, Kroatien, Griechenland, Andalusien, Südfrankreich. Also gerade so in Südeuropa haben wir schon relativ viel gesehen.
Was sind eure Erfahrungen in Italien? Da könnte ich ja jetzt auch sehr, sehr viel mitreden, ne? Weil da waren wir dieses Jahr tatsächlich auch sehr, sehr viel. Da sind wir auch bis nach Sizilien runter und haben uns da ja auch einiges angeguckt. Wie habt ihr allgemein jetzt Europa und vielleicht auch Italien jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch so ein Stück weit für euch wahrgenommen, wenn es um das Thema digitales Nomadentum geht? Also wie kam euch das rüber? Würdet ihr sagen, ja, das taugt schon? Oder sagt ihr, ich weiß nicht, irgendwie muss man auch hier so ein Stück weit Abstriche machen?
Also was man hier jetzt nicht so häufig findet, wie jetzt vielleicht in anderen digitalen Nomaden-Hotspots in Asien beispielsweise sind halt so Coworking Spaces oder Möglichkeiten, wo man sich mit anderen digitalen Nomaden schnell und einfach vernetzen kann. Das ist zum Beispiel was uns hier auf Sizilien wirklich fehlt, dieser Kontakt auch zu anderen. Also ja, wir sind Gott sei Dank zu zweit und wir arbeiten gern auch gemeinsam und leben gemeinsam, aber das ist halt dann auf Dauer auch schnell mal einsam, wenn man nur sich hat. Und in Europa, wir haben ja auch im Vorfeld vor diesem Podcast mal kurz gesprochen, gibt es noch nicht so viele Hotspots, wo sich digitale Nomaden ansammeln, jetzt im Vergleich zu Asien oder Südamerika.
Genau. Also was wären so Beispiele? Vielleicht Albanien soll im Kommen sein, das weiß ich aber nicht, wie viele da wirklich genau sind. Aber Zypern ist definitiv bekannt wegen ihrem guten Steuersystem, auch dass da viele digitale Nomaden oder Online-Unternehmer sich ansiedeln. Dann haben wir halt Portugal noch, da warst du ja jetzt auch schon ein paar Mal in Lagos. Teneriffa oder Fuerteventura ist auch sehr beliebt.
Wenn man glaube ich, netzwerken will oder auch alleine unterwegs ist als digitale Nomade, glaube ich, ist es schon sinnvoll, sich in solchen Ballungszentren irgendwie aufzuhalten.
Vor allem, wenn einem halt auch wichtig ist, dass man sich connecten kann mit anderen digitalen Nomaden. Warum haben wir uns eigentlich dann jetzt für Italien entschieden? Das hat halt auch diesen Grund gehabt, dass wir halt Sardinien und Sizilien bereisen wollten. Auch weil das halt auch beliebte Urlaubsziele sind für unseren Blog, ist das interessant. Und da haben wir das halt jetzt in Kauf genommen. Und wenn man dann eben schon mal in Sizilien ist, sind wir jetzt auch nicht Freund davon, dass man dann von Sizilien irgendwie, was weiß ich, nur wegen ein paar Connecting-Möglichkeiten dann nach Lagos fliegt und dann wieder zurück nach Sizilien oder so. Dann haben wir gesagt, wir werden jetzt hier auch in Sizilien bleiben. Und wie du eben schon gesagt hast, grundsätzlich ist es hier halt schon cool, weil man hat halt wirklich gute Wohnungen zum fairen Preis, muss man wirklich sagen. Und halt aber auch einfach, man kann aus dem Wasserhahn immer noch trinken. Man findet gut sortierte Supermärkte, also selbst Lidl gibt's hier, was dann, und die Produkte sehen auch noch genau gleich oder fast genau gleich aus wie in Deutschland. Also das ist irgendwie dann schon auch ein bisschen so ein vertrautes Gefühl. Man hat auch sowas Dummes vielleicht, wo man zuerst nicht dran denken könnte oder dran denkt so. Wir gehen eigentlich jeden Tag eine Runde spazieren. Und in Deutschland ist es ja irgendwie kein Stress, da gehst du halt spazieren. Aber wir haben halt festgestellt, so in Südamerika oder gerade jetzt auch auf Bali, da gehst du nicht einfach spazieren, weil da gibt's meistens keine Gehwege und überall sind Autos und so. Also auch in Südamerika, da gibt's so Gehwege, aber da sind halt auch ganz oft Autos. Das ist halt nicht, oder man latscht halt immer nur in der Stadt rum. Man geht nicht irgendwo in der Natur oder so spazieren, wie in Deutschland das ja oft der Fall ist oder auch jetzt hier in oder auch hier in Sizilien. Haben wir da gut eine Möglichkeit. Und es ist halt irgendwie auch so, klar, wenn jetzt jemand nicht spazieren geht, dann ist das kein wichtiger Punkt für ihn, aber uns ist halt irgendwie schon wichtig und sind halt auch erst aufgefallen, als wir dann gestartet sind. Also das ist halt, wirklich so ein richtig dummer Punkt.
Ich finde gar nicht so dumm, weil ich kann das schon auch verstehen, ne? Also wenn ich jetzt daran denke, wir haben ja, also sowohl ihr als auch Mary und ich, wir haben natürlich einen Job und einen Beruf, und eine Selbstständigkeit, die viel im Sitzen vom Laptop und vom Computer abgeht, wenn ich jetzt Pause habe und das Wetter draußen im Idealfall auch noch mitmacht, dann will ich mich natürlich nicht nur auf die Couch werfen, weil ich sitze ja eh schon die ganze Zeit, sondern will ich mich mal bewegen, will ich vielleicht mal unter Leute, vielleicht einfach mal jemandem Hallo sagen, der mir entgegenläuft. Ja, einfach solche Sachen oder vielleicht irgendwo hinspazieren und einen Espresso in Italien zum Beispiel mir mal gönnen oder so. Ja. Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Und ich finde, was mich erstaunt hat in Italien tatsächlich, wie gesagt, ich habe in Asien und so habe ich jetzt quasi so das Preisniveau, dass man sehr günstig sehr viel essen kann auch, ne, wenn man jetzt nicht zu so Touri-Hotspots geht, aber dass man da für wenig Geld auch gutes Essen bekommt. Aber mich hat es tatsächlich in Italien auch schon positiv überrascht, dass man dort auch für, also nicht kleines Geld, aber auch relativ günstig im Vergleich zu deutschem Niveau auch mal gerade auf Sizilien oder so eine gute Pizza kriegt oder und da natürlich auch nur, keine Ahnung, 5 € zahlt oder so. Und dann ist das aber halt eine richtige Pizza und nicht irgendwie sowas Kleines, sondern dann ist das groß und dann holst du noch dein Getränk dazu und dann bist du mit 10 € auch dabei, aber hast halt gut gegessen.
Ja, das stimmt.
Genau, wenn du halt dann Fleisch, Fisch, also genau, das ist wirklich so ein Punkt, weil du es gerade ansprichst, das mit dem Essen. Also wenn halt Leute wirklich oft und gerne essen gehen, glaube ich, gibt es jetzt in Europa, zumindest in Südeuropa und so, nicht wirklich viele Orte, wo du wirklich günstig essen gehen kannst. Also das summiert sich dann natürlich schon enorm, weil ich sag mal, auf Bali kannst du in einem Warung, das sind da so, das ist wie so ein, ja, indonesisches Wirtshaus quasi, wo du halt die ganzen Local-Speisen bekommst, kannst du selbst auf Bali echt für 2-3 Euro oder so essen gehen und kriegst teilweise noch ein Getränk dazu. Und sowas ist halt in Europa unmöglich. Wie du schon sagst, eine Pizza mit Getränk kriegst du vielleicht noch für 10 Euro, wenn es eine Margarita ist oder so, also was einfaches. Wenn es eine aufwendigere Pizza ist, dann bist du doch auch schon eher bei 15. Und wenn es irgendwelche Fleischgerichte oder so sein sollen, dann ja doch deutlich über 20 oder so. Und jetzt ist Pizza in Italien schon super günstig, wenn du jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie es in Portugal ist oder in Spanien, da musst du schon nochmal mehr dann eher bezahlen, weil da gibt es halt nicht so eine günstige Pizza irgendwie. Also das muss man schon in Betracht oder muss man auf dem Schirm haben, wenn man in Europa ist und oft essen gehen möchte, dass da deutlich höhere Kosten zusammenkommen. Jetzt aber wieder so im Vergleich, wir kochen uns ja fast nur, wenn wir in Arbeitsphasen sind. Und da waren wir zum Beispiel schockiert. Es ist nirgends so günstig einzukaufen wie in Deutschland oder generell in Europa. Also es ist super teuer, irgendwie in Südamerika im Supermarkt einzukaufen, egal in welchem Land. Also selbst wenn du in Kolumbien bist, wo das Preisniveau wirklich nur 25% vom deutschen Preisniveau sind, im Supermarkt wirst du deutsche Preise bezahlen.
Wenn nicht sogar mehr.
Wenn nicht sogar mehr, ja.
Also klar kann man Obst und Gemüse auch auf den lokalen Märkten kaufen, wo es deutlich günstiger ist, aber auch da wird man als Tourist jetzt nicht den wirklichen Preis bezahlen, sondern halt ein bisschen mehr. Und man muss halt dann auf 5 verschiedene Märkte hopsen, um jetzt mal die 10 Lebensmittel zusammenzubekommen, die man gerne bräuchte für sein selbstgekochtes Nudelgericht. Von daher sind wir da auch oft verzweifelt dann in den Supermärkten.
Beziehungsweise halt in so große Supermärkte gegangen, wo wir jetzt auch wissen, okay, das ist halt jetzt kein Aldi- oder Lidl-Niveau, sondern halt eher so ein Edeka-Niveau oder so. Oder irgendwie Rewe City-Niveau. Und also auch ein bisschen überteuer dann. Aber wie gesagt, die Preise waren dann
Beispiel, man zahlt auf Bali im Supermarkt für ein Kilo Haferflocken locker 5-7 Euro.
Wow. Ja, krass, okay. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ne? Also das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Krass. Ja. Also deshalb für 5-7 Euro kriegst du halt auch eine Smoothie Bowl in einem Fancy Café. Deshalb werden wahrscheinlich alle, die dort länger leben, dann doch eher essen gehen, weil es günstiger ist, als im Supermarkt einzukaufen.
Hat beides sicherlich Vor- und Nachteile. Ne? So wie ihr zum Beispiel sagt, für viele ist es halt natürlich bequemer, irgendwie ständig essen gehen zu können. Na, und das dann letztendlich auszunutzen. Aber ihr zum Beispiel, Tom, du mit deiner Vorerfahrung als Ernährungsberater oder deiner Liebe zur Ernährung ist natürlich schon auch wichtig, weil sicherlich zu wissen, was ist drin, was koche ich da. Aber wahrscheinlich so dieser Bezug zu Lebensmitteln ist ja auch nochmal was, wenn man dann eher so wie ihr beide gepolt ist und sagt, ja, ich mag eigentlich das Kochen, ne? Und das, keine Ahnung, bringt mich vielleicht runter, ich habe da auch immer auch Lust drauf oder in Arbeitsphasen ist mir das wichtig. Dann wäre es natürlich, ja, blöd, irgendwie ständig in den Supermarkt zu rennen und irgendwie 7 Euro für Haferflocken auszugeben.
Definitiv. Ihr werdet das ja auch kennen, ihr seid ja ständig im Camper unterwegs, werdet wahrscheinlich schon auch zumindest im Camper frühstücken, vielleicht auch regelmäßig kochen und so. Also ihr genießt es ja eigentlich auch. Also auch da ist es wieder so ein Punkt, wenn du kochen hast und lieber voll gerne essen gehst, dann ist Südostasien natürlich Jackpot, weil du, wie gesagt, auch bei den Local-Sachen so für 2-3 Euro essen gehen kannst und ja dann auch die Fancy-Sachen für, Nina hat es gerade erwähnt, so für 7 Euro rumbekommst, was ja schon auch nochmal weniger ist als in Europa, das ist definitiv. Aber wenn du sagst, hey, ich habe auch keinen Stress mit selber kochen und so und leg da ein bisschen mehr Wert auch auf höhere Qualität und so, dann ist da Europa definitiv im Vorteil.
Lass uns mal weg vom Essen gehen. Ich weiß, das ist ein geiles Thema und ich liebe Essen. Was mich immer noch, also und ihr ja auch und sicherlich ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Trotzdem würde mich mal noch interessieren, so eure Erfahrungen mit dem Internet zum Beispiel. Also ihr habt schon gesagt, so am Südamerika und als digitaler Nomade sind wir halt mit vielen Aktionen schon auch auf das Internet angewiesen. Südamerika war es teilweise schwierig, je nachdem, wo ihr wart. Wie war es in Asien? Wie waren da so eure Erfahrungen? Und vielleicht dann auch gleich mal so diesen Übergang zu Europa im Vergleich. Also wie war es da? Und vor allem vielleicht auch, was für viele wichtig und interessant ist, wie regelt ihr das überhaupt? Das sind sehr, sehr viele Fragen. Lasst uns anfangen mit, wie war eure Erfahrung in Asien mit dem Internet jetzt zum Beispiel?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, wir haben immer ein Airbnb gefunden, wo dann die Internetverbindung ganz ordentlich war. Mhm. Man muss halt einfach so ein bisschen, also mit ordentlich meine ich jetzt, 50 MB aufwärts. Also so, dass man Sachen hochladen oder runterladen kann. Also wir sind ja Content Creator im größeren Sinne. Also wir müssen auch YouTube-Videos hochladen. Wir müssen wirklich auch mal Daten sichern. Da kommen schnell 200-300 GB von einem Land mindestens zusammen. Das heißt, wir brauchen schon auch einen ordentlichen Upload und so. Also ein bisschen mehr, wie man jetzt für Zoom und so braucht, damit man ordentlich arbeiten kann. Auch da ist natürlich wieder ein bisschen individuell, aber grundsätzlich muss man jetzt sagen, wir haben dann schon immer Airbnbs gefunden, wo die Datenrate einigermaßen gepasst hat.
Vielleicht hier so als Tipp, wir machen es immer so, dass wir im Vorfeld dem Host fragen, ob er einen Speedtest machen kann und uns bitte einen Screenshot von dem Speedtest schickt, weil auch wenn irgendwie in der Beschreibung steht, gutes Internet, ja, das ist immer Auslegungssache. Von daher bitten wir immer drum und betonen, dass wir wirklich gutes Internet zum Arbeiten brauchen und deshalb der Speedtest erforderlich ist.
Macht ihr das auch in Europa?
Ja, das immer. Also man muss ja auch sagen, gerade so Deutschland und so ist in der Hinsicht ja ziemlich arm dran manchmal, was die Geschwindigkeit angeht. Also da muss man sagen, ist Asien eigentlich schon deutlich schneller, aber das sollte man schon immer machen, meiner Meinung nach. Also gerade wenn man irgendwie in der Bude einen Monat ist oder so und dann einen Monat kein stabiles Internet haben sollte, das wäre jetzt für uns persönlich schon so ein Worst Case, also ein Ausziehgrund vor allem auch.
Mittlerweile fragen wir auch, ob denn wirklich ein WLAN-Router in der Wohnung ist oder ob das nur irgendwie ein Repeater ist und betonen eben nochmal im Vorfeld, wir brauchen gutes Internet zum Arbeiten, damit die das auch wirklich verstehen, weil ansonsten hat ja keiner was davon. Ansonsten sind wir unhappy und schreiben eine schlechte Bewertung und der Host ist genervt, weil wir ihn ständig nerven und wir sind auch nicht happy, weil das Internet nervt.
Ja, in Europa sind die vor allem auch, da sind die ja nicht wirklich immer sehr nett und machen das ganz bereitwillig. So in Asien war es immer so, dass wir schon 2-3 Mal nachfragen mussten und so. Das haben die, glaube ich, jetzt nicht ganz so verstanden, die Wichtigkeit. Aber insgesamt hatten wir jetzt eigentlich immer Glück, dass das Internet dann doch schnell genug war. Aber man muss eben, wie gesagt, schon ein bisschen aufpassen, weil manche stellen da halt nur so einen SIM-Karten-Router rein, das eigentlich übers mobile Netz geht. Und da haben wir schon festgestellt, das ist halt echt nichts. Also haben wir keine gute Erfahrungen gemacht.
Ja, spannend, weil wir machen es ja auch, im Van machen wir es ja auch so, ne, dass wir so einen SIM-Karten-Router haben. Und da kommt es halt auch sehr krass auf das Land drauf an, ne, wo du da
stimmt.
Manche haben einfach auch nur 50 Mbits im Download, ne, das ist jetzt halt auch nicht so die Welt. Und dann haben aber manche auf einmal wieder 225, ne, je nachdem, wie es ist. Und dann hast du natürlich auch nochmal Unterschiede. Funktioniert schon auch, aber ist natürlich bei Weitem nicht so stabil, wie wenn du irgendwie in einem Heimnetzwerk bist, so wie jetzt hier zum Beispiel in Airbnbs oder so. Wie in Thailand stelle ich mir, oder nicht nur Thailand, allgemein im asiatischen Raum, wo viele Nomaden hingehen, stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr krass vor, dass viele Airbnbs, die sich auch anpassen auf die Bedürfnisse von digitalen Nomaden, ne? Also dass die, keine Ahnung, ein Arbeitsblatt bereitstellen, wirklich gut auf das Internet achten, keine Ahnung, ergonomische Stühle jetzt vielleicht nicht, aber dass irgendwie es schon so in diese Richtung ausgelegt ist, weil sicherlich auch bei vielen Einheimischen oder bei Hosts angekommen ist, hey, da kommen viele digitale Nomaden hin und das sicherlich auch nochmal Verkaufsargumente sind. Stimmt das so oder ist das eher so ein Trugschluss, von dem ich jetzt ausgehe?
Grundsätzlich schon, ja.
Ja, obwohl ich sagen muss, ich hätte mir sogar mehr erwartet. Ich war auch der Meinung, es ist so. Und ich würde, wenn ich ein Host wäre, ich würde auf jeden Fall dann Schreibtisch und zumindest einen Schreibtischstuhl auch reinstellen. Aber wenn man bei Airbnb nach Arbeitsplatz filtert, ist es in der Regel oder in den allermeisten Fällen so, dass man vielleicht dann einen größeren Tisch sieht oder bekommt, einen Küchentisch, auf dem man arbeiten kann.
Wobei man da jetzt ganz kurz reingrätschen muss. Also ein Schreibtisch mit einem vielleicht sogar ergonomischen Stuhl oder so gibt es schon häufig.
Manchmal, aber häufig wir sind, würde ich jetzt nicht unterstreichen.
Aber gibt es auf alle Fälle, das findet man. Das Problem ist halt aber nicht zwei. Und wir sind ja immer zu zweit. Ja. Und deshalb haben wir dann echt immer das Problem, dass wir halt, oder wir müssen immer auf einen großen Esstisch gucken bei den Bildern. Und wir arbeiten dann quasi am Esstisch und räumen das dann so ein bisschen halb ab, wenn wir quasi essen. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig. Also es gibt oftmals einen Schreibtisch, aber eben nicht zwei. Also da würden wir uns wünschen, ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das ist, aber ich würde schon sagen, dass es tendenziell dann vielleicht doch mehr digitalen Nomadenpärchen gibt als nur Einzelpersonen. Und da wäre vielleicht halt irgendwie zwei Schreibtische noch Ja, aber vielleicht ist es ein bisschen zu viel verlangt. Aber jetzt ein Schreibtisch mit Stuhl findet man schon häufiger, aber eben nicht zwei.
Und wie ist das im Gegensatz zu Europa dann? Also wie viel sind da eure Erfahrungen? Also
auch nicht besser, um ehrlich zu sein. Also wie gesagt, wenn man einen Arbeitsplatz filtert, man findet nicht oft einen Schreibtisch, sondern halt eher einen großen Küchentisch dann. Und wir haben uns aber mittlerweile ein paar so Hilfsmittelchen einfach mitgenommen oder legen uns die dann zurecht. Also wir nutzen halt dann einfach das Kissen und legen uns das unter, damit der Stuhl bequemer wird. Oder haben auch so ein Setting, wo man sagt, okay, das kann man jetzt schnell auch mal irgendwie umbauen oder es ist relativ kompakt, man braucht nur einen kleinen Tisch oder wie wir uns zu zweit dann hinsetzen, damit jeder gut arbeiten kann. Ja, da muss man sich einfach ein bisschen arrangieren.
Ist schon, ja. Also es ist auf alle Fälle nicht, wenn man den Luxus irgendwie zu Hause gewohnt ist, von ich habe einen coolen ergonomischen Stuhl und auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Also sowas wirst du vielleicht nur finden, wenn du nochmal in ein ganz anderes Preissegment gehst. Also mit so 100, 150 Euro die Nacht oder so. Dann gibt es es mit Sicherheit. Ich habe es auch bei anderen digitalen Nomaden schon gesehen, dass die irgendwie eine Wohnung hatten mit höhenverstellbaren Tisch und so. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie einigermaßen günstig um die Runden kommen willst, dann ist es also nicht Standard, auf keinen Fall. Habe ich noch nie gesehen irgendwie.
Dann lasst uns doch als zu guter Letzt noch über das Thema sprechen, was für viele sicherlich auch interessant ist, und zwar auch dieses Geld. Ne? Also Geldthematik ist ja, oder einigermaßen günstig rumkommen. Wie würdet ihr jetzt so nach ein paar Monaten Europa, aber auch ein paar Monaten Asien oder ja auch Südamerika, wie würdet ihr das letztendlich bewerten? Wo komme ich am günstigsten weg, so im Verhältnis? Also wenn man das jetzt ranken müsste oder ihr das ranken müsstet, wo würdet ihr sagen, hey, ich habe einen schmalen Geldbeutel, ich will klein anfangen, dort solltest du anfangen, dann solltest du danach hingehen und dann so eine Top-3-Liste. So, könnt ihr da irgendwie was finden für euch, so aus dem Stegreif heraus?
Also wenn du wirklich richtig low-budget bist, dann solltest du in die unbekannteren südostasiatischen Länder gehen. Also jetzt nicht Bali, sondern irgendwie sowas wie Vietnam oder so. Wir sind jetzt dann nächstes Jahr in Vietnam und da haben wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal gute Airbnbs für 20 bis 30 Euro gefunden. Mhm. Wie es jetzt Thailand aussieht, ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht schon auch noch günstige Sachen gibt, aber Thailand ist schon auch wirklich teuer geworden. Also man müsste dann wirklich eher, glaube ich, so Malaysia, Vietnam, irgendwelche südostasiatischen Länder, die jetzt noch nicht so.
Oder auch Großstädte, Bangkok, Kuala Lumpur, da findet man auch immer günstige Sachen. Aber muss man natürlich auch mögen, den Großstadttrubel.
Genau, weil da einfach die Konkurrenz dann so hoch ist.
Ja. Und in Europa so als Spartipp würden wir auf jeden Fall immer eher im Winter oder zur Nebensaison reisen. Also natürlich jetzt, wenn man im August in Portugal oder an der Algarve was mieten will, ist natürlich teuer. Aber ich glaube, so über den Winter... Genau, ist es dann doch auch einfacher.
Oder halt auch da so die neuen Hotspots nutzen, Albanien zum Beispiel. Also ich denke mal, ich bin mir sicher, dass Albanien deutlich günstiger sein wird als jetzt irgendwie Italien oder Portugal. Also wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie so Bali mit Europa vergleicht, dann glaube ich, kommt man da kostenmäßig relativ gleich raus. Außer man geht jetzt eben ständig essen, dann ist Bali dann doch auch wieder günstiger. Aber wenn man jetzt so wirklich also beides ist jetzt nicht super günstig. Wenn man wirklich auf den Geldbeutel gucken würde, dann würde ich, wie gesagt, eben sowas wie Vietnam oder Malaysia empfehlen.
Es gibt zum Beispiel auch einen ganz witzigen Fun-Fact. In Sardinien haben wir das mitbekommen. Da gibt es ein Bergdorf, ich glaube Ololai nennt sich das. Man kann dort als digitaler Nomade tatsächlich auch umsonst eine Zeit lang wohnen.
Stimmt.
Hast du es auch schon mitbekommen?
Ja, aber ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber ja, führ gern weiter aus, Nina.
Und zwar haben die nämlich auch das Problem, dass die halt einfach eine Landflucht haben. Alle jungen Leute ziehen weg aus dem Bergdorf in die Stadt. Und die haben sich halt was Schlaues überlegt und haben gesagt, okay, digitale Nomaden können bei uns umsonst wohnen, müssen aber irgendwo ein Stück weit was zurückgeben. Also entweder ein Kunstwerk gestalten oder irgendwie ein Projekt starten und das am Ende... Ein Promo-Video oder irgendwas und das am Ende halt quasi präsentieren dürfen, aber dort umsonst bei einer Familie leben. Und die Idee finden wir eigentlich ganz cool, denn dadurch, angenommen, das Dorf ist dann voller Graffitis, weil dort ganz viele digitale Nomaden hinkommen und sich künstlerisch ausleben, ist das wiederum ja auch ein Touristenmagnet, was man Touristen anzieht und dann hat das Dorf ja auch wieder was davon. Also ja, und dadurch, dass die digitalen Nomaden dort leben, kaufen die ja auch dort ein, auf die Märkten gehen, vielleicht mal einen Kaffee trinken und so ist es einfach eine Win-Win-Situation. Also vielleicht auch eine Überlegung für jemanden.
Geil. Das muss ich mir jetzt nach unserem Gespräch muss das mal googeln. Geil. Ja, es ist auch spannend, ne? Also, weil das gibt es ja auch immer mehr, dass halt natürlich Bergdörfer und so, ja, die haben einen total eigenen Charme und so, aber natürlich infrastrukturmäßig schwierig, dann irgendwie, ja, Internet total schwierig teilweise, wenn ich so daran denke, irgendwo auf Sizilien in den tiefsten Bergen irgendwie Internet zu bekommen, wird ein bisschen herausfordernd, ein bisschen schwierig, aber deswegen, ja, ganz spannendes Projekt.
Ja, und was auch immer ganz interessant ist, vielleicht noch für den einen oder anderen Zuhörer, wenn man zu Hause eine Wohnung hat, denkt man ja nie drüber nach, was ist jetzt vielleicht teuer für eine Nacht und was nicht. Und wir haben uns einfach mal ausgerechnet, okay, wir haben früher in München mit allem drum und dran circa 1400 Euro Miete im Monat bezahlt. Was wäre es denn runtergebrochen auf den Tag? Und das wären auch irgendwie, ich glaube, 47 Euro am Tag. Also sind das, was wir zahlen. Jetzt, wenn man die Wohnung aufgibt und eben als digitale Nomade ohne festen Wohnsitz lebt, hat man auf jeden Fall, wenn man jetzt in der Großstadt gewohnt hat, wie wir, 50 Euro ungefähr zur Verfügung, die man ja auch zu Hause sowieso für die Wohnung zahlen würde. Ja.
Und für 50 Euro, das hat man ja jetzt heute schon öfter, bekommt man überall in Europa was. Zur Nebensaison ja. Was Gutes und in Asien und so definitiv dann auch was. Ja. Und in Südamerika genauso.
Absolut. Ja, geil. Spannender Einblick, aber ich finde auch dieses Runterrechnen auch total spannend. Na, das unterschätzt man ja auch immer mal wieder, weil irgendwie rechnet man sich ja nur wieder diesen hohen Preis aus, ne, wenn man da jetzt 100, 150 Euro hört und dann das natürlich mal auf 30 Tage rechnet. Das ist mal eine Stange Geld für eine Unterkunft, das ist nicht ohne. Aber so wie ihr sagt, zum Beispiel in Portugal zahlen wir jetzt für eine Unterkunft auch deutlich weniger. Ne? Also da sind wir ja bei 40 Euro am Tag ungefähr und ja. Sind dann quasi ne, für einen ganzen Monat wieder versorgt. Aber dann hat er da Agave, aber funktioniert meiner Meinung nach, da bin ich auch voll bei euch, nur weil es halt neben der Saison ist. Ne? Und jetzt nicht irgendwie Hauptferienzeit Portugal, wo eh jeder rüberfliegt, sondern wirklich so ein Stück weit abseits.
Genau.
Wann? Was ich heute rausgehört habe, vielleicht weiß nicht, wie es euch geht, aber so geht es zumindest mir, ist, dass es am Ende des Tages immer eine eigene Erfahrungsgeschichte ist, dass jeder immer selber überlegen möchte, was ist einem wichtig und so trotz allem, dass auch Europa richtig geile ne, Voraussetzungen hat, gerade jetzt vielleicht auch Italien, Österreich, ne, wir sind gar nicht so krass auf die anderen Länder eingegangen, aber ich denke, das spricht ja auch dafür und dass man einfach auch eine anständige Recherche, egal ob Europa oder Asien oder vielleicht auch Südamerika, immer davor ja, einbeziehen sollte, um einfach da nicht auf die Nase zu fallen, um einfach eine geile Unterkunft zu bekommen, um gutes Internet zu haben und dass am Ende des Tages überall geil sein kann und dass man nicht ständig, also dass man nicht immer nur in Asien das Glück findet, sondern dass man da tatsächlich auch in Europa und auch vielleicht in Südamerika das Glück, sage ich mal, als digitaler Nomade finden kann. Ich weiß nicht, wie es euch
damit
geht.
Sehr schön zusammengefasst. Nee, so geht's uns auch. Man soll trotzdem ja auch immer noch offen sein, nur weil es einmal irgendwo eine schlechte Erfahrung gemacht hat, muss man ja nicht zwingend das ganze Land oder die ganze Region deshalb pauschalisieren. Also auch wir werden wieder nach Asien reisen.
Eben, wir sind jetzt in Vietnam. In Januar sind wir in Vietnam, so rum. Ist jetzt auch wieder Südostasien, aber das ergibt sich halt jetzt gerade so und da freuen wir uns schon auch wieder drauf und das wird größtenteils auch passen. Aber wie du schon gesagt hast, nur weil man irgendwie immer so sagt, ja, es muss Asien sein oder weil das halt so das Stereotyp ist, man muss da wirklich auf so seine eigenen Bedürfnisse hören und dann auch das machen. Und wie gesagt, in jeder Region weltweit, glaube ich, gibt es ein paar Hotspots mittlerweile mit digitalen Nomaden, um da auch Sozialanschluss irgendwie zu finden. Sei es jetzt mit Ausländern und dann spricht man halt Englisch mit denen oder halt sogar mit anderen Deutschen. Genau.
Jetzt seid ihr Reiseblogger, das bedeutet, irgendwo findet man euch doch auch bestimmt. Ne? Wenn man so eure Reise jetzt vielleicht nach Vietnam weiterverfolgen möchte oder auch mal Reisetipps als digitalen Nomaden oder allgemein für das Reisen allgemein irgendwie sucht, dann findet man euch doch auch. Und vielleicht hat ja die eine oder andere Person auch nochmal eine Frage an euch. Das bedeutet, Nina, Tom, wo kann man euch denn am besten kontaktieren, wenn man irgendwie was erfahren möchte, wenn man vielleicht was nachlesen möchte oder wie gesagt, zu dieser heutigen Folge oder im Allgemeinen euch noch eine Frage stellen möchte. Was sollte man da als Zuhörer oder Zuhörerin am besten tun?
Wir freuen uns natürlich immer, wenn uns die Leute einfach bei Instagram folgen. Dort findet ihr uns unter travel.optimizer. Ihr könnt uns jederzeit auch schreiben. Falls ihr konkrete Reisetipps braucht, dann schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei, traveloptimizer.de. Dort haben wir wirklich auch detaillierte Routenvorschläge. Das ist so unser USP. Wenn ihr zum Beispiel mal eine Bali-Rundreise, eine Peru-Rundreise oder so plant, schaut da gerne mal vorbei. Dort findet ihr einen detaillierten Reiseplan mit all unseren Tipps und konkrete Vorschläge. Genau, und ansonsten könnt ihr gerne auch mal in unseren Podcast reinhören. Da erzählen wir auch ab und zu ein paar Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen, wie es uns in welchem Land gefallen hat und interviewen auch ab und zu spannende Gäste. Genau. Und bei YouTube haben wir auch Reisetipps. Ja, wir haben so viele Kanäle, dass ich aufpassen muss, dass ich nichts vergesse.
Ja. Die werden wir nicht vergessen, denn ihr wisst ja auch selber, ne, alles kommt natürlich unten in die Shownotes rein. Das bedeutet, wenn jemand Kontakt zu euch aufnehmen möchte oder irgendwas interessant und spannend findet, dann einfach jetzt unten in die Shownotes reinklicken, bei Nina und Tom vorbeischauen und denen natürlich ganz, ganz liebe Grüße dalassen. Und die zwei natürlich auch löchern. Denn ich glaube, es hat sich hier bewiesen, dass die beiden Experten sind, wenn es um das Thema Reisen geht. Und ich werde euch auf jeden Fall weiterhin verfolgen auf Instagram und Co. Und ich denke, wir werden uns irgendwann auch nicht nur virtuell treffen, sondern auch mal irgendwo in echt über den Weg laufen. Darauf freue ich mich schon sehr. Jetzt ist es standesgemäß ja so, dass der Gast oder die Gäste in diesem speziellen Fall immer das letzte Wort hier im Podcast haben. Ich sage aber schon mal Dankeschön und ja, überlasse euch hier die Bühne zu guter Letzt noch einmal.
Schwierig. Eigentlich bleibt mir da nur unser Motto noch kurz zu erwähnen. Das ist nämlich, die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben. Also egal, mit welchem Reiseziel oder Land ihr denn liebäugelt, macht es einfach mal, geht raus, erkundet die Welt und zieht eure eigenen Erfahrungen, wo es euch zum Arbeiten und Leben am schönsten und am besten taugt.
Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge hier beim Digitale Nomaden Podcast. Erstmal vielen, vielen lieben Dank an Nina und Tom, dass ihr ja Teil vom Podcast wart und einmal eure Erfahrungen hier geteilt habt. Und für dich als Zuhörer und Zuhörerin gilt natürlich, schau mal bei den beiden vorbei. Begleite sie auf ihrer Reise, denn ich denke, das ist im Interview klar geworden, sie haben schon einiges gesehen und können da natürlich mit ihren Erfahrungen auch letztendlich punkten. Für mich als Resümee gilt, irgendwie hat jeder so seinen eigenen Stil. Jeder sollte für sich selbst entscheiden, was für ihn oder sie cool ist. Und danach sollte man letztendlich auch handeln. Und es gibt keine einheitliche Meinung, ob jetzt Asien wirklich besser ist, ob es Lateinamerika ist oder ob es Europa ist. Denn am Ende des Tages hat jeder Bereich, jeder Bezirk, jeder Kontinent und jede Kultur sicherlich seine Vorzüge. Und am Ende des Tages geht es doch wirklich darum, einmal die Welt zu erkunden, so wie man das selber möchte und das Leben so zu gestalten, wie es am besten zu einem passt. Und wenn du jetzt sagst, hey, ja, da hast du recht, Flo, das Leben so gestalten, wie ich Bock drauf habe und da könnte für mich tatsächlich eine Online-Selbstständigkeit das Vehikel zu sein, denn mit der kann ich ortsunabhängig sein, kann ich vielleicht so wie Nina und Tom oder vielleicht auch wie Mary und Flo einfach mehr unterwegs sein, die Welt erkunden, egal ob Europa oder Asien oder vielleicht auch Lateinamerika. Das möchte ich auf jeden Fall erreichen, aber ich bin ehrlich, ich habe noch gar keinen Plan, wie ich das machen soll, wie ich eine Idee finde oder wie ich überhaupt losgehen soll. Ich habe keinen Plan, was meine ersten Schritte sein sollen. Ich brauche da auf jeden Fall mal einen konkreten Plan. Wenn das nach dir klingt, dann sollten wir auf jeden Fall mal miteinander sprechen. Denn dann kann ich da einmal anbieten, lass uns quatschen und schauen, ob Mary und ich dich auf diesem Weg begleiten können und dich hin zur eigenen ortsunabhängigen Online-Selbstständigkeit Schritt für Schritt bringen können. Was du dafür tun musst, klick unten in die Shownotes rein. Dort findest du ganz oben einen Link, der führt dich zu einem Schritt-für-Schritt-Plan, wo du für dich einmal einchecken kannst, wo stehst du aktuell, was möchtest du letztendlich auch erreichen. Und wenn dort letztendlich alles einmal passt, dann sprechen wir auch schon miteinander und gucken, ja, wie kann dein Weg aussehen. Du bekommst konkrete Schritte an die Hand und am Ende des Tages entscheiden wir gemeinsam, ob wir den Weg deiner Online-Selbstständigkeit, deiner Ortsunabhängigkeit gemeinsam angehen oder ob du das alles alleine machst. Ja, hier. Das ist das Angebot, das ich dir heute mache. Ich freue mich dann, mit dir zu sprechen und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Mittag, einen wunderbaren Abend, wann auch immer du das hörst.